begrüße alle ganz herzlich, die den Gottesdienst heute so mithören. Seid herzlich willkommen und grüßt. Ich tue zum Anfang noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns dein Wort gegeben hast, wo wir drin lesen können, wo wir etwas erfahren können, wie du bist. Danke, dass du auch dort, wo wir jetzt sind, unsere Herzen auftust, unsere Ohren, dass wir hören können und sehen, was du sagen willst. Danke, dass du da bist und mit uns kommst. Amen.
Wir sitzen doch alle im gleichen Boot. So sagen wir es manchmal. So könnte man es auch sagen, dass wir alle im gleichen Boot sitzen, was die Einschränkungen und die Einengungen durch die gegenwärtige Corona-Situation betrifft. Wir sitzen alle im gleichen Boot, aber nicht alle erleben das Sitzen im gleichen Boot gleich. Wie Flüchtende im gleichen Boot sitzen, viele traumatisiert durch die Vergangenheit, viele hoffnungsvoll für die Zukunft, viele hungernd oder zerstört, durch Wellen, Todesgefahr, Hunger, Schlepper, Gewalt. Sie alle sitzen im gleichen Boot. Und auch wenn die meisten Schicksale und Lebenswege grausam und schrecklich sind, so unterscheidet sich doch jedes Leben, jede Person, jeder Mensch und jeder Weg sich vom anderen. Sie haben wahrlich genug zum Klagen, aber auch zum Hoffen, zum Brüllen und zum Danken. Wir sitzen alle im gleichen Boot. Da gibt's Menschen und Geschwister unter uns, die in der gegenwärtigen Situation richtig aufschnaufen können, weil sie endlich von äusseren Umständen, vom Hamsterrad, von der Betriebsamkeit, dürfen befreit sein, wo Zeit haben, wo das Nichtstun quasi verordnet ist und man kein schlechtes Gewissen muss haben, wenn man nicht irgendwo dabei ist. Andere Geschwister die erleben das gleiche Gebot ganz anders. Innigkeit zeitweise oder vielleicht je länger je mehr. Decke auf den Kopf, weil der Alltag still, vielleicht zu still, zu eintönig geworden ist. Sie erfahren, dass sie die Last vom Leben und vom Alltag nicht mehr können in der Gemeinschaft mit Glaubensgeschwistern teilen und Anteil geben und Anteil bekommen. Obwohl wir quasi alle im gleichen Boot sitzen, erleben wir es doch unterschiedlich. Vielleicht gibt es Momente und Tage, wo wir loben und danken können und andere Momente, wo wir klagen und hadern. Währenddem, dass moderne christliche Liederbücher häufig nur Lob- und Danklieder enthalten und Klage eher ausklammern, ist es in der Bibel nicht so. In der Bibel gibt es ganze Kapitel und Bücher vom Lob, ganze Kapitel und Bücher von der Klage. Und so spontan fällt mir dann auch noch die Klagemauer in Jerusalem ein, wo anbetet, angefleht, klagt und bittet wird. Gottes Güte ist nicht aufgehoben, auch wenn ich Grund zur Klage habe. Es gibt Christen, die denken, sie dürften nicht klagen, ausser über die Boshaftigkeit dieser Welt und die Sünde in dieser gottlosen Welt. Aber Gottes Kind dürfen durchaus auch klagen. Ich meine nicht unbedingt das alltägliche Gejammer, vielleicht dann und wenn auch von mir. Ich meine nicht das Gejammer im Kassenbereich vom Einkaufen, weil ich wieder mal 30 Sekunden länger warten muss. Ich meine auch nicht, weil mein Lieblingsklasse heute nicht auf der Speiskarte ist oder es nur noch Güte ist, statt der geliebte Schoggi im Kühlschrank hat. Das ist Jammern. Aber klagen, auch Menschen unter Gottes Leitung dürfen durchaus klagen. Vorausgesetzt, sie haben Grund dazu und wenden sich mit ihrem Klagen an die richtige Adresse. Der Jeremia klagt auch. Im Besonderen klagt er über die Not von seinem Volk, von den Israeliten, wo sie aus der Stadt Jerusalem deportiert worden sind, rausgezerrt worden sind, entführt worden sind. nach Babylonien. Die Stadt Jerusalem ist in Schutt und Asche gelegen, ein trostloser Trümmerhaufen, nichts mehr als ein paar rauchende Überreste und ein Chaos von Steinen, die durcheinander liegen. Die Klagepsalmen, die Klagelieder der Bibel sind allesamt gegen Gott gerichtet. Und aus den Klagelieder Kapitel 3, ab Vers 21, wo der Jeremia eben klagt über die Situation der Israeliten, die zerstörte Mauer und seine Situation, da lassen wir jetzt her, gehört aus Gottes Wort. Klagelieder Kapitel 3, ab Vers 21.
Dies nehme ich zu Herzen, darum hoffe ich noch. Die Güte des Herrn ist's, dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu und deine Treue ist groß. Der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele. Darum will ich auf ihn hoffen. Denn der Herr ist freundlich dem, der auf ihn harrt und dem Menschen, der nach ihm fragt. Es ist ein köstlich Ding, geduldig sein und auf die Hilfe des Herrn hoffen. Es ist ein köstlich Ding für einen Mann, dass er das Joch in seiner Jugend trage. Er sitze einsam und schweige, wenn Gott es ihm auferlegt, und stecke seinen Mund in den Staub. Vielleicht ist noch Hoffnung. Er biete die Backe dar dem, der ihn schlägt, und lasse sich viel Schmach antun. Denn der Herr verstößt nicht ewig, sondern er betrübt wohl und erbarmt sich wieder nach seiner großen Güte. Denn nicht von Herzen plagt und betrübt er die Menschen. Wenn man alle Gefangenen auf Erden unter die Füße tritt, und eines Mannes Recht vor dem Allerhöchsten beugt und eines Menschen Sache verdreht, sollte das der Herr nicht sehen? Wer darf denn sagen, dass solches geschieht ohne des Herrn Befehl und dass nicht Böses und Gutes kommt aus dem Munde des Allerhöchsten? Was murren denn die Leute im Leben? Ein jeder murre wider seiner Sünde. Lasst uns erforschen und prüfen unseren Wandel und uns zum Herrn bekehren. Lasst uns unser Herz samt den Händen aufheben zu Gott im Himmel.
Ja, es ist gut, wenn wir uns mit allem Jammer, mit aller Klage, mit allem, was unser Herz bedrückt, an Gott wendet. Verhängnisvoll wäre es, wenn wir in so einer Lage uns würden von Gott abwenden, das Vertrauen aufgeben würden gegenüber Gott, glaubet, meinet, Gott hätte uns im Stich gelassen. Die Klage, die der Jeremia aufgeschrieben hat, bezieht sich auf das Ende vom ersten Tempel, die Zerstörung von Jerusalem, etwa 600 Jahre bevor Jesus Christus auf die Welt kam. Die Klagelieder sind mit dem Ereignis verbunden. Es herrscht dort mal ein riesiges Wehe, ein riesiges Oje. Und es passiert das, was oft passiert, wenn Menschen in einer Krise sind oder in eine Katastrophe eingehen. Plötzlich drängen sich Fragen auf, im Herz, in der Gesellschaft, im Gespräch miteinander, vielleicht am Stammtisch oder dort, wo man sich telefoniert, bis hin zu den Medien. Aber die Fragen im Herz, die auftauchen, die lauten vielleicht so, warum passiert das, was jetzt passiert? Wie lange muss ich es aushalten? Und wenn und wie kommt das Normale wieder zurück? Wann ist es vorbei? Wie und wenn wird's wieder besser? Wie können wir und wie sollen wir mit dem umgehen, wenn Schwierigkeiten, Nöte in unserem Leben auftauchen und sich breit machen? Das Buch der Klagelieder formuliert so Fragen, auch so Anfragen an Gott hin. Es ist nicht das einzige Buch, das fragt in der Not. Ich denke zum Beispiel an Hiob. Dort übrigens wird die Frage nach dem Warum und nach dem Für was vom Leiden alleine damit begründet, dass Gott allmächtig und der Höchste ist. Dass Gott eben Gott ist und nicht mir. Der Jeremia formuliert das Klagelied in einer Situation, wo sein Herz voller Traurigkeit, voller Klage ist, voller Not. Aber er findet mitten in der Not eine Quelle der Hoffnung. Klagen ist erlaubt, aber Hoffnung ist auch vorhanden. Der Jeremia geht den alternativen Weg in der Klage vom Trauern. Und er wird für mich angesichts von seiner Not, von seiner Reaktion, für mich, für uns zum Vorbild und bietet ein alternatives Handeln an. Für uns in Nöten, in Krisensituation, vielleicht auch in der gegenwärtigen Situation, wo nicht immer allseits beliebt ist mit den Einschränkungen. Im Vers 21 lesen wir, wie der Jeremia sich selber und uns sagt, dies eine will ich meinem Herzen vorhalten. Oder ich will es meinem Herz sagen, ich will mein Herz darauf ausrichten. Darum will ich Hoffnung fassen. Gnadenerweise sind es, dass wir nicht gänzlich aufgerieben sind. Von dem möchte ich lernen, ständige Frage, für was ist es und woher führt es denn, zu ersetzen mit «Ich glaube an dich». «Ich vertraue dir, mein Gott, du Allerhöchste». Das will ich meinem Herz immer wieder vorhalten, das will ich meinem Herz zusagen. Auf das will ich mit meinem Herz alleine hoffen, auf dich. Ja, ich warte auf dich, du Allerhöchste, Herr und Heiland. Die Güte vom Herr ist es, dass wir noch nicht ganz aus sind. Wir leben noch. Dank der Güte von Gott. Jesus ist gestorben. Nicht nur damit wir ein bisschen weiter und ein bisschen länger leben können, sondern dass wir ewiges Leben bekommen. Durch die Erlösung von ihm, durch das Annehmen im Glauben. Ewiges Leben übrigens, das Wort ewig umfasst für mich immer eine zeitliche Dimension und auch eine qualitative Dimension. Ewiges Leben ist eben das in Gottes Gegenwart. Das Leben, wo das Wort Leben erst richtig verdient. Das Versprechen von Jesus, wer zu ihm kommt, wird ewig leben, gilt auch heute uneingeschränkt für alle, die an Jesus glauben, für dich und für mich. Jesus ist, wie es im Heidelberger Katechismus formuliert ist, mein Trost im Leben und für das Sterben. Gott mag uns viel Schwieriges zumuten, aber er verstoßt uns nicht, er wird uns nicht verstoßen. Gott garantiert niemandem, dass sich bestimmte Lebenswünsche einfach so erfüllen. Dass erwünschte Lebensverhältnisse auf Erden eintreffen oder wiederhergestellt werden, wenn man etwas verliert. Dass ich den verlorenen Besitz oder die beeinträchtigte Gesundheit und Lebenskraft in vollem Umfang wieder zurückbekomme. Es sage ich einfach, ich müsse genug glauben. Gott aber garantiert denen, die zu ihm gehören, denen, die sich an ihm festheben, ihm vertrauen, dass er bei ihnen ist, bei dir ist und es immer gut mit dir meint und macht. Er meint und macht es gut mit dir und mit mir. Was für eine Aussage. Was für eine Aussage, ja, ein Fels in der Brandung. Aber wie so ist mit den Felsen in der Brandung? Sie werden ständig umspült, attackiert von grösseren Wellen und kleineren Wellen, vielleicht sogar von einem Tsunami. Ich habe sehr gern die Fotos mit Leuchttürmen drauf, wo in der Brandung stehen, wo die Gischt richtig an den Leuchttürmen aufspritzt. Die Leuchttürme stehen in der Brandung. Sie sind auf einem Felsen, auf einem Fundament gegründet. Es weckt bei mir auch immer ein bisschen Sehnsucht, die Leuchttürme und die Fotos anzuschauen. Vielleicht habt auch ihr gern die Bilder vor Augen. Dass es Gott gut meint und gut macht, ist für den Jeremia, für sein Herz, wo er zu einem redet, für sein Herz, wo er ausrichtet, ist es so ein Fels, so eine Festung, so ein Fundament. Der Felsen bleibt. Seine Barmherzigkeit, Gottes Barmherzigkeit, hat noch kein Ende, sondern sie ist jeden Morgen neu und seine Treue ist gross. Vielleicht rollt euch gerade das Lied durch den Kopf, wo der Text vertont ist. Die Güte des Herrn hat kein Ende, sein Erbarmen ist jeden Morgen neu. Vers 39 formuliert eine eindringliche Frage, Anfrage an uns, an dich und an mich. Der Jeremia fragt, was beklagt sich der Mensch, wo noch am Leben ist? Was haben wir zu klagen heute? Was haben wir zu klagen? Wir leben noch. Was haben wir zu klagen, der Mensch, der am Leben ist, der in Jerusalem mit dem Leben davongekommen ist? Was beklagt er sich? Er hätte genug anders zu klagen, nämlich über seine eigene Sünde. Was beklagt sich der Mensch, der noch am Leben ist? Es hätte sich wahrlich jeder über seine Sünde zu beklagen. Vers 39. Der Jeremia hat darum gewusst, dass die Not, wo sich das Volk sich drin befindet, auch ihre Gottesbeziehung betrifft. Er hat gewusst darum, dass die Not Teil vom Gericht ist, wo Gott mit seinem Volk vorgeht und durchgeführt hat, damit das Volk zur Besinnung, zur Umkehr kommt und zu Gott zurückfindet. Übrigens, jedes Gerichtshandeln in der Bibel von Gott zielt darauf ab, dass der Mensch umkehrt und sich zu Gott her hinkehrt, bekehrt. Der Jeremia hat gewusst, wie sehr Buß, die Bitte um Vergebung und Umkehr vom falschen Weg notwendig ist. Dass Buß viel damit zu tun hat, dass Gott die Not wendet. Ich glaube, dass auch manche Krisen, vielleicht auch in unserer Zeit, uns Momente zum Reflektieren gibt von Gott her. Uns will Zeit sein zum Reflektieren für uns persönlich. Ich sage es ganz deutlich, aber es ist mir ganz, ganz wichtig, dass nicht jede Not und jede Krise, sei sie global oder persönlich, gerade direkt auf eine verdeckte Schuld oder Sünde von unserem Leben zurückzuführen ist. Diese Vorstellung, diese Festlegung hat Jesus im Zusammenhang mit Heiligen, im Gespräch mit den Pharisäern immer wieder korrigiert und richtiggestellt. Wo sie gefragt haben, wo ist denn jetzt die Sünde, dass der krank ist? Ist es bei ihm oder bei den Eltern? Aber Krise und Nöte sind immer Zeichen von einer gefallenen Welt, an sich eine gottlose Welt, die nicht nach Gott fragt, wo Gott nicht der Einzige ist, der regiert, sondern der Böse so viel Macht hat, wie Gott ihm zugesteht, bis der Böse, der Feind von Gott und letztlich der Verführer von uns Menschen auf die Seite tun wird. Der Jeremia erkennt zu seiner Zeit besonders, aber nicht nur bei ihm, dass Krisenzeiten, Nöte, Klagezeiten auch von Gott gegeben sind, vielleicht verordnet sind, vielleicht zugelassen sind, damit wir zur Besinnung, zum Umdenken, Umkehren, zur Umkehr von falschen Wegen kommen. Zurück in die Gegenwart von Gott, unter seine Leitung von Gott, unter Gottes Leitung neu findet und zurückkehrt. Wie fest, dass Gott seine Hand im Spiel hat, aktiv. Also nicht auch wie Corona-Zeit. Oder wie fest, dass er passivs zulässt, weil es ein Teil ist von seinem Heilsplan mit dieser Welt. Wo er zum Ziel kommt, zum guten Ziel kommt, das wissen wir nicht. Aber der Jeremia sagt in den Versen 34 bis 36, wir haben falsch gehandelt, wir haben gesündigt. Wir haben da, wo Unrecht ist, als richtig taxiert. Und das, wo vor Gott falsch ist, als richtig oder nicht so schlimm, hergestellt haben. Der Jeremia reflektiert und bekennt vor Gott, wir haben uns falsch verhalten. Und in Vers 36 kommt eine rhetorische Frage. Aber wir dürfen sie auch ganz persönlich hören. Denke ich, dass es Gott nicht sieht, wenn ich etwas Falsches tue? Denke ich, dass es Gott nicht merkt, wenn etwas verkehrt ist in meinem Leben? Es mag sein, dass es Menschen nicht auf Anhieb sehen, wenn ich im Verborgenen falsch mache. Oder etwas mache, was sogar menschlich in dieser Zeit, in dieser Welt ganz normal ist, weil es ja alle so machen, aber es vor Gott gleich verkehrt ist. Meine mir, Gott würde es nicht erkennen. Wie gesagt, es ist eine rhetorische Frage. Gott sieht es sehr wohl. Gott weiß darum. Der Jeremia weiß darum, dass Gott souverän ist. Und dass Gott auf falsche Taten auch die Zeiten vom Gericht, auch die Zeiten von der Not, von der Klage folgen lässt, damit Menschen umdenken und umkehren. Gott ruft zurück, damit wir umkehren und um Vergebung bitten und Gnade erfahren. Von falschen Wegen umkehren. Ob in dem vielleicht auch ein Ruf ist für die gegenwärtige Zeit, für unser Leben, für unser Land, für die Welt, wo wir drin sind. Unabhängig, wie dramatisch wir die Corona-Krise an sich beurteilen, der Jeremia meint, dass wir vor allem und zuerst über unsere Sünde sollen klagen. Der Jeremia redet von Sünde, also vom Lebenszustand vom Mensch ohne Gott. Der Lebenszustand vom gottlosen Mensch. Aber ich glaube, wir dürfen das Wort auch für unser Tun, für unsere Sünde, für unsere sündigen Taten hören. Sollen wir nicht zuerst und vor allem über unsere Sünde und unsere Sünde klagen, um Vergebung bitten, von falschen Wegen wegkommen, die falschen Wege verlassen und unsere Hände und Herzen erheben, um Gott zu ehren, ihn anzubeten und ihm zur Ehre zu leben. Das normale menschliche Verhalten ist ganz anders als das, was da gesagt wird. Wir bekennen die Schuld und die Sünde oft nicht, sondern verdecken sie oder schieben die Verantwortung dafür ab. Erinnert ihr euch an den Garten Eden? Der Mann hat gesagt, die Frau sei schuld. Die Frau hat gesagt, die Schlange sei schuld. Und die Schlange ist irgendwie auch nicht schuld, weil Gott hat sie ja letztlich gemacht. Menschen schieben die Verantwortung ab. So, wenn ich mich mal erinnere, mein kleiner Bruder, es ist zwar ein bisschen einfach, so die Schuld abzuschieben, aber manchmal machen wir es gleich ein bisschen in dieser Art und Weise. Wo mein jüngeren Brüder in dieser Zeit war, wo er gelernt hat, ohne Windeln zu sein, Tag und in der Nacht, hat es ab und zu zwischen ihnen noch ein Unglück gegeben. Und immer, wenn die Windeln doch aus Versehen und zwischen ihnen wieder voll gewesen ist, hat er immer wieder gesagt, ich als grösserer Brüder hätte seine Windeln gefüllt. Heute können wir darüber lachen, aber machen wir es manchmal nicht ähnlich mit unserer Schuld, dass wir die Verantwortung abschieben. Auch gegenwärtig wird versucht, einen Sündenbock für die Corona-Krise zu finden. Und ein paar haben ihn schon gefunden, den Sündenbock. Für die einen ist es China oder Amerika. Für andere sind es die Juden, die sich zusammentun, für die Weltherrschaft zu erringen. Für die anderen sind es die Romas. Wir versuchen, den Sündenbock zu finden, statt uns zu fragen, was Gott von uns, von mir wette. Vers 40 heisst, lasst uns unsere Wege prüfen und von unseren Wegen umkehren. Welchen Weg sollen wir prüfen? Soll ich den Weg von meiner Frau prüfen? Soll ich den Weg prüfen von meinen Glaubensgeschwistern? Von unseren Bundesräten? Nein. Lasst uns unsere Wege prüfen. Von unseren Wegen umkehren. Und wenn wir das tun haben, lasst uns die Herzen und die Hände erheben. Wir wenden uns vom bösen Weg ab, bittet um Vergebung und gehen hin zu Christus und geben ihm die Ehre. Ich glaube, dass Gott in dieser Krise nicht nur unsere Begrüßungszeremonien und unser Distanzempfinden zueinander möchte verändern. Das bringt die Krise im Moment mit sich. Sondern dass er vor allem unsere Beziehung zu ihm und zu den Mitmenschen möchte verändern. Und ich glaube, in dem liegt in der Krise eine Chance, seine Chance vielleicht für uns. Habe ich schon mal daran gedacht, vielleicht sogar für die Zeit, wo wir drinnen sind, für die Krise zu danken? Von einer Katastrophe zu reden, ist vielleicht ein bisschen stark. Ich glaube, es gibt noch mehr, wo das Wort Katastrophe verdient hätte. Aber haben wir schon mal für die Zeit gedankt, für die Krise? Oder für andere Lebenskrisen? Vielleicht ein eigenartiger Gedanke, dafür Gott zu loben. Manchmal klingt uns das nicht auf Anhieb. Das passiert häufig, wohl nicht automatisch, aber es kann passieren aus Glauben heraus. Wagen wir es, auch für Zeiten von den Herausforderungen, von den Krisen, von den Nöten zu danken. Klagen ist erlaubt, aber Hoffnung ist vorhanden. Jesus ist in die Welt gekommen, ist für unsere Schuld gestorben. Er ist von den Toten auferstanden und sitzt zur Rechten von Gott und wirkt durch seinen Geist und wird wiederkommen. Gott hat es im Griff. Siehst du, dass du gesündigt hast? Dann kehr um und bitt Gott um Vergebung. Der Jeremia bekennt, der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele. Darum will ich auf ihn hoffen. Mein Teil oder mein Erbteil oder mein Besitz heißt da, es ist meins. Ich gehöre zu ihm und er zu mir. Der Herr verstößt nicht ewig. Gott mutet uns nicht andauernd zu und auch nicht in Ewigkeit. Gott mutet uns nicht andauernd und sogar in Ewigkeit zu, die leidvolle Erfahrung. Es sind vielmehr vorübergehende, manchmal lange, viele Jahre erlittene und erkämpfte Notsituationen, wo im Augenblick und manchmal sehr lang wehtun. Aber es ist kein endgültiger Untergang. Der Paulus hat mal gesagt, das, was wir jetzt leiden, das ist ein Klacks gegenüber der Herrlichkeit, die wir werden sehen. Das ist eine Kleinigkeit gegenüber dem, der Herrlichkeit, die wir haben in Jesus. Mit anderen Worten, wer Gott sein Leid klagt und darf klagen und bei ihm klagt, der darf auch Hoffnung schöpfen bei ihm. Weil Jesus Christus hat das Gericht für uns, wo uns golden hat, getragen, damit wir nicht auf ewig verstoßen sind. Das bringt Hoffnung, vielleicht sogar Lob, mitten in der Klage und in der Not inne. Gott möge uns die Hoffnung immer wieder neu schenken. Und dass wir mitten in der Krise, mitten in der Not inne, immer wieder zu Gott finden mit unserem Klagen, mit unserem Umkehren und mit unserem Lob vor ihm. Ich schließe mit einem Text aus dem Kirchengesangbuch, wo unter dem Stichwort Klage aufgeschrieben ist, Kirchengesangbuch Nummer 716, sein Wort von Dietrich Bonhoeffer. Ich nehme es als Gebet für mein Leben, aber stellvertretend auch für Menschen, die gegenwärtig in Not, in Krise, in Katastrophe sind. Und ich meine nicht das, dass eben das Erdbeerglasse auf der Speiskarte fehlt, sondern weltweit, aber auch ganz persönlich in unserem Leben, in unserem Umfeld, wo nicht da sind. Herr Gott, großes Elend ist über mich gekommen. Meine Sorgen wollen mich ersticken, ich weiß nicht ein noch aus. Herr und Gott, sei gnädig und hilf. Gib Kraft zu tragen, was du schickst. Lass die Furcht nicht über mich herrschen. Sorge du väterlich für die meinen. Schütze sie mit deiner starken Hand vor allem Übel und vor aller Gefahr. Barmherziger Gott und Vater, vergib mir alles, was ich an dir und an Menschen gesündigt habe. Ich traue deiner Gnade und gebe mein Leben ganz in deine Hand. Mach du mit mir, wie es dir gefällt und wie es gut für mich ist. Ob ich lebe oder sterbe, ich bin bei dir. Und du bist bei mir, mein Gott. Herr, ich warte auf dein Heil und auf dein Reich. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Auch, dass wir dürfen mit Klage, mit Not zu dir kommen. Bei dir ist es am rechten Ort. Wend du unser Herz dir zu. Und beweg du deine Hand, wo es darf sein, dass die Not glindert, dass die Not erträglich wird, dass die Not zu dem dient, wo du willst in unserem Leben. Schenk uns die nötige Kraft, dass wir nicht irre werden im Vertrauen zu dir und dass wir an dem festheben, dass du es gut meinst und gut machst, dass alle Dinge zu meinem Besten dienen. Das kann ich nur im Glauben sagen und bitten. Aber ich bitte darum, ergreif es, weil es dein Wort ist. Der Friede von Gott bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Geht hier als Gesegnete vom dreieinigen Gott, der Vater, der für euch als Geschöpf sorgt. Im Namen von Jesus Christus, er hat die Erlösung geschaffen für unsere Schuld, gar befreit, erleichtert, weiter. Und im Namen vom Heiligen Geist, wo uns hilft, immer mehr das hier zu wachsen, wo der Vater für uns bereit hat, wo uns erinnert an den Willen vom Vater und hilft, an dem festzuheben, was er verheißen hat. Jesus Christus segne euch, bis dass wir uns wieder sehen oder bis dass Jesus Christus wiederkommt. Amen.